In unserer Welt, es deutet alles darauf hin, dass der Sturm von Veränderung, dass Dinge sich verändern und anders werden, als wir es bisher gewohnt sind, der ist permanent am Blasen oder am, ja, diese Stürme am Wehen. Und da haben wir natürlich dieses Jahr auch noch ein Wahljahr, 2017, ja, da gibt es dann manche auch politische Winde, ja, von links und rechts und von vorne und von hinten, so die uns manchmal dann schon ganz schön auch in die eine oder andere Richtung zerren können. Aber ich mache jetzt keine Wahlpropaganda, das ist nicht meine Aufgabe. Aber in dieses ganze Thema hinein, Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit Veränderungen und dieser Frage natürlich, wie sollen wir in dem bestehen und leben, hatte ich so den Eindruck von Gott, über diesen Text nachzudenken aus Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig. Ich meine, das muss ich natürlich hier in Kempen nicht sagen. Es gibt ja nichts Beständigeres als das Christuszentrum Kempen. Ja, so. Aber mich hat der Text aufgeregt. Geht es euch manchmal auch so? Du liest einen Bibeltext und der regt dich auf. Du kommst nicht richtig mit klar, der ist sperrig. Ja, wir sprechen hier von Veränderung. Herr, wir brauchen Kompetenz für Veränderung, wir brauchen Kraft zur Veränderung. Und jetzt kommt dieses Wort mir entgegen, sie blieben aber beständig. Das hört sich so an nach, so haben wir schon immer gemacht. Wir verändern uns nicht, ja, wir bleiben beständig, so wie es war, so soll es bleiben. Und habe ich mit diesem Text gerungen. Und habe angefangen, mal ein bisschen um den Text herum zu lesen, um mir bewusst zu machen, das ist ja ein Text, wo von der jungen Gemeinde in Jerusalem spricht. Die blieben beständig. Und haben mir ein paar Gedanken gemacht, wie ging es denen eigentlich damals? Und mir wurde sehr schnell klar, die waren in extremsten Herausforderungen. Ich meine, Jerusalem war römisches Reich. Ja, sie waren politisch extrem herausgefordert. Dann die jungen Christen, die anfingen, Jesus als ihren Messias zu verehren und ihm nachzufolgen, die hatten die Religiösen gegen sich, die Tradition gegen sich. Die wurden teilweise verfolgt. Das war nicht ganz so einfach. Und ich habe plötzlich festgestellt, wow, da ist ganz viel Sturm und ganz viel Auseinandersetzung, was die junge Gemeinde erleben musste. Und mittendrin steht dieser Satz, sie blieben aber beständig. Vielleicht erinnert ihr euch, als ich letztes Mal da war, habe ich so ein paar Dinge zum Jubiläum gesagt und da habe ich unter anderem auch für die Gemeinde diesen Text unter anderem auch erwähnt. Sie blieben aber beständig in der Lehre und habe gesagt, Leute, lasst uns Gemeinde unkompliziert leben. Wir können nicht auch noch in der Zeit von extremen Veränderungen, wo wir gefordert sind an ganz vielen Stellen, können wir nicht auch noch ein kompliziertes, belastendes Gemeindeleben haben. Das können wir nicht brauchen. Ja. Sondern wir wollen ein Gemeindeleben haben, wo in diesen Zeiten stärkend und ermutigend ist. Und da komme ich noch drauf auf diese Elemente. Und wenn wir von dieser jungen Gemeinde lesen, die auch in diesen Stürmen war, in diesen Auseinandersetzungen, die so viel Anforderungen hatten, da lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude. Das finde ich toll. Offensichtlich hat Gemeinde Spaß gemacht. Ja, gibt sowas. Kirche macht Spaß. Man freut sich aufeinander. Man isst miteinander. Sie nahmen die Mahlzeiten ein mit Freuden. Das hört sich so normal an. Ja, so fröhlich. Mit lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Ich glaube, wenn wir ein Leben führen, ich werde es ein bisschen ausführen heute Vormittag, als Gemeinde auch ein Leben führen, als Christen in dieser Welt, in diesen Herausforderungen, wo diese Unkompliziertheit und Fröhlichkeit zum Ausdruck kommt, dann haben wir Wohlgefallen und Wohlwollen auch bei der Gesellschaft. Und es muss nicht so sein, dass man gegen die Christen ist. Manchmal müssen wir streiten und uns auseinandersetzen mit anderen Philosophien und Ideologien und Weltanschauungen. Aber manchmal ist es einfach auch, wie wir uns verhalten und wie wir uns benehmen als Teil dieser Gesellschaft. Und interessant heißt es hier dann, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja. Ich habe auch so ein bisschen, also ich bin ja ein Machertyp, gebe ich zu, ein Pragmatiker. Komm, ich will es machen, wie machen wir es? Und ich muss immer wieder lernen und mich auch dazu ermutigen und sagen, Michael, es ist schlussendlich Gottes Werk. Ja? Der Herr fügt hinzu. Der Heilige Geist wirkt in dieser Welt. Ja, der wirkt nicht nur in der Gemeinde, sondern wirkt in der Welt. Er wird der Welt die Augen auftun, sagt Jesus, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Es scheint so zu sein, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst auch am Handeln ist und Wirken ist und Menschen zum richtigen Zeitpunkt begegnet. Und wenn wir die Geschichten hören, wie wir zu Gott gefunden haben, dann ist da so viel Spannendes und Faszinierendes drin. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen, wie Gott uns gefunden hat. So, und in diesen Stürmen, du hast ja so mal vielleicht die ganz persönlichen Stürme, auch in denen du stehst, bleibt ja nicht aus, die Anforderungen, die Auseinandersetzungen, die wir Tag für Tag haben und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und mit diesem Wort, da habe ich dann gerungen und dann zeigte mir der Geist Gottes dieses Bild von diesem Schiff. Also ihr könnt euch das vorstellen, das Schiff hier auf brausendem Meer, ja, wie kann das bestehen, dass es nicht kentert? Und ich war zweimal, vielleicht füge ich das mal noch ein, zweimal in meinem Leben war ich segeln. Zweimal. Ist hier jemand ein Segler? Das ist keine Sünde. So, zweimal war ich segeln. Das eine Mal mit einem Freund, einem Skipper, wir waren im Urlaub am Mittelmeer und da haben wir so eine Jolle da gemietet, ja, für einen Tag. Und sind mit dem Ding raus aufs Meer gefahren, aber das war natürlich ein unglaublich schlechtes Boot. So bei der nächsten Wendung irgendwie kippte das Ding und da liegt heute noch mein Geldbeutel da unten und meine Schuhe her. So, also das, da mussten wir das Boot wieder aufrichten, irgendwie alles sehr kompliziert. So, dann bin ich einige Jahre nicht mehr segeln gegangen. Und dann ein paar Jahre später der gleiche Freund, die wohnen in der Schweiz, haben wir uns getroffen am Bodensee und sein Vater hat dort ein Segelboot. Er sagt, komm, lass uns segeln gehen auf dem Bodensee. Also gut, habe ich mich überreden lassen, gehen wir segeln. Auf dem Bodensee, so ab und zu kommen da unglaublich starke Stürme. Und es war alles zunächst ganz ruhig und dann sagte mein Freund schon, siehst du da hinten das Wasser, wie sich's bewegt? Bald werden wir einen mächtigen Sturm haben. Und er hat sich so richtig darauf gefreut. So, wir harrten der Dinge, die da kommen. Und dann kam der Sturm und ich sage euch, das war der Wahnsinn. Das Boot lag 45 Grad im Wasser. Ja, und mit einer affenartigen Geschwindigkeit jagten wir über den Bodensee, ja, mit diesem Segelboot. Ich dachte, ich krieg's, ja, ich pack's nicht. Aber das Boot kippte nicht. Das Boot kippte nicht. Und jetzt bin ich versöhnt mit dem Segeln. Und warum kippt es nicht? Wegen dem Kiel. Ja? Das Boot, dieses Ding hier, macht ein Drittel, wenn man ein gutes Segelboot macht, der Kiel oder das Schwert unten macht ein Drittel des Gewichtes aus. Ein Drittel des Gewichtes. Die Jolle hatte keinen Kiel. Ja? Und beim nächsten Wind kippte das Ding, ja, und war nicht mehr zu halten. Auf dem Bodensee, das war ein gutes Segelboot und hatte so ein Kiel und ein Schwert. Und obwohl der Sturm viel heftiger war als dort auf dem Mittelmeer, blieben wir deutlich im Wasser und haben sogar den Wind, den Sturm mitgenommen. Das heißt, der Sturm diente uns, um Fahrt aufzunehmen. Und da fing der Geist Gottes an, zu mir zu reden und sagt, darum geht's. Wir müssen uns nicht fürchten vor den Stürmen der Zeit und vor den Stürmen des Lebens. Wir wissen nicht, von welcher Seite sie kommen. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt sie kommen. Wir können sie nicht kontrollieren. Aber wenn wir entsprechend aufgestellt sind, und das gucken wir uns gleich an, dann werden wir sogar, die Stürme werden uns sogar dienen. Und wir nehmen die Stürme mit, um Geschwindigkeit aufzunehmen, um Fahrt zu machen. Aber das Entscheidende ist, sie blieben aber beständig in was? Was ist dieser Kiel, der unserem Leben, unserem persönlichen Leben, unserem Familienleben, unserem Gemeindeleben Tiefe gibt? Und wir sprechen manchmal viel in unserer Zeit über das Design und über die Schönheit des Bootes. Ja, und dass es toll ausgestattet ist und alles drauf ist und perfektem Design. Auch Gemeinden achten da sehr drauf. Und es ist toll. Ich liebe es, wenn die Dinge schön aussehen und es ist attraktiv und schön. Alles gut. Was aber hilft, wenn wir ein hervorragend ausgestattetes Boot haben, aber keine Tiefe, keinen Kiel? Was nützt es in meinem Leben, wenn ich bestens aussehen habe, die beste Figur, aber ich habe keine Tiefe im Leben, der nächste Sturm haut mich um? In was investiere ich in meinem Leben? Der Sturm wird zeigen, ob wir an der richtigen Stelle investiert haben in unser Leben. Und ob wir dann durch die Stürme des Lebens nicht nur durchkommen, sondern sogar sie uns dienen können. So, und das wurde mir klar und sagt, die Gemeinde, diese junge Gemeinde, nahm in dieser Verfolgungszeit, in dieser schwierigen Zeit eher Fahrt auf. Die nahmen zu an Kraft, die nahmen zu an Größe und Stärke und kenterten nicht in ihrem Gemeindeleben. Warum? Sie blieben aber beständig. Bei allem Sturm, bei allem, wo man abgelenkt werden könnte, bei allem, wo man sich investieren könnte, sie blieben aber beständig. In was? Erstens, ihr feiert das Abendmahl. Brot brechen. So, das Abendmahl und das beständig heißt ja, dass wir das in Konstanz, dass wir das immer wieder leben und pflegen. Die Wahrheit des Abendmahls, und es ist symbolisiert, dass wir das Abendmahl mit Brot und Wein zu uns nehmen. Es ist ja eine symbolische Kraft von einer großen Wahrheit, die da dahinter steckt. Was ist die Wahrheit, die wir sozusagen aufnehmen als tiefe Gewissheit in unserem Leben? Jesus sagt, als er das Abendmahl austeilt, sagt er, das ist mein Blut. Also den Kelch nimmt, das ist mein Blut. Und erinnert euch, das Abendmahl setzt auf das Pessachmahl des Alten Testamentes von den Juden. Was war das Pessachmahl? Das beschreibt es sehr schön. Das Volk Israel war ja über 400 Jahre in Knechtschaft in Ägypten. Ihr erinnert euch. Und mit mächtiger Hand hat Gott sie herausgerettet und es kam dieser letzte Tag, diese Plagen, die über das Volk Israel, über das Volk der Ägypter kamen, um Israel herauszuretten. Und dann kam dieser letzte Tag. Und Mose sagte zu den Leuten, dass sie ein Lamm schlachten sollen und ins Haus gehen sollen und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestreichen sollen. Ihr erinnert euch. Denn der Tod würde vorbeigehen und überall dort, wo das Blut ist, hat er keinen Zutritt. Und überall, wo das Blut nicht ist, hat er Zutritt. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, du sitzt dann da hinter dem Blut und der Tod geht vorbei. Und er hat keinen Zugang. Und darauf setzt Jesus auf. Das ist eine der grundsätzlichen Wahrheiten. Ich will es euch ganz praktisch sagen. Ihr wisst, das habe ich oftmals erzählt, in meiner Familie herrschte Tod und Krankheit. Ja, mein Vater hat sich das Leben genommen, meine Mutter starb mit 40 an Krebs, mein Bruder hat sich vor den Zug geworfen. Krankheit und Tod war unser ständiger Begleiter. Und es fing auch an in meiner eigenen Familie, dann als wir Kinder haben, wollte sich das ausbreiten, ich habe das schon immer wieder erzählt. Aber als ich erkannt habe, was die Wahrheit ist, auch im Abendmahl, dann nahm ich den Kelch und erhob ihn über meine Familie. Und ich will so ganz praktisch euch sagen, ich erhob den Kelch über meine Familie und sage, er ist mein Gott und wir sind sein Volk. Und es ist in seinem Blut dieser Bund, der den Tod aus meinem Haus draußen halten muss. Wir sind hinter dem Blut. Wir sind hinter dem Blut. Und wir haben das Abendmahl gefeiert miteinander, befreit von der Macht der Sünde, befreit von der Macht des Todes. Und wir feierten das Abendmahl auch als Familie wieder und wieder und wieder. Und wir haben all diese Krankheitsmächte und all diese Todesmächte überwinden können in dem Blut Jesu Christi. Das ist eine Frage der Identität. Wem gehören wir? Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und wir feiern im Abendmahl unter anderem, dass wir zugehörig sind zum lebendigen Gott. Wir haben es jetzt hier gesungen, nichts kann ihn erschüttern. Und wir sind Teil des Gottesvolkes. So in dieser Tiefe zu sein, in dieser Klarheit zu sein, das ist meine Identität, wie immer ich sonst definiert bin. Und wenn du 400 Jahre als Sklave behandelt worden bist, dann hast du diese Sklavenmentalität im Hirn. Aber du bist kein Sklave, sondern du bist Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Du bist freigesetzt, du bist Teil dieses Gottesvolkes und es kann dir niemand nehmen. Der Bund ist von Gott her gemacht besiegelt, er kann nicht erschüttert werden, er ist ein für alle Mal klar. Und wenn wir unsere Identität immer wieder in unserem Verhalten haben, weil das geht nicht so schnell, dass man sich verändert, immer wieder verhält man sich dann doch wie ein Sklave, als wären wir noch in Ägypten. Aber die Wahrheit ist, er ist unser Gott und wir sind sein Volk für immer und ewig. Und ihr merkt schon, wenn wir diese Wahrheit aufnehmen und in uns pflegen, und das Abendmahl hilft uns dazu, immer wieder bewusst zu machen, wir nehmen auf den Leib Christi, wir nehmen auf das Blut, wir gehören dazu, wir sind identifiziert mit Jesus Christus. Was er ist, sind auch wir. Er ist der Erstgeborene und wir sind anteilig von diesem Erstgeburtsrecht in Jesus Christus. Er hat uns voll mit hineingenommen, voll inkludiert in alles, was er vom Vater empfangen hat. Wir sind Teil dieser Gottesgemeinschaft. Das ist die Wahrheit, tiefe Wahrheit. Und wenn du diese Wahrheit in dir verankerst, sie blieben aber in dieser Wahrheit, egal wie die Stürme bliesen, egal wie wir definiert werden im Alltag, sie blieben aber beständig im Abendmahl, in der Identität in Jesus Christus. Und dann erschüttert dich das nicht, sondern du weißt, wer du bist. Du weißt, wer du bist. Sie blieben aber im Brotbrechen. Zweitens, sie blieben in der Lehre der Apostel. Auch das gibt unserem Leben Tiefe. Hier steht in der Lehre der Apostel, nicht in irgendwelchen Lehren, sondern die Apostel haben Grund gelegt. Und was haben sie Grund gelegt? Sie haben Grund gelegt in Jesus Christus, im Evangelium von Jesus Christus. Es gibt so viele Lehren, die uns irre machen. Die versuchen uns in irgendeine Richtung zu drängen und zu treiben, aber jede Lehre, die nicht gegründet ist in Jesus Christus und im Evangelium von Jesus Christus, ist eine Irrlehre und führt uns in die Irre. So, die Lehre der Apostel setzt immer auf das Evangelium von Jesus Christus. Und auch hier lasst es uns nicht kompliziert machen und nachjagen immer wieder irgendwelchen Sonderlehren, die vielleicht noch ein bisschen mehr Weisheit irgendwo herbringen, sondern fundiert sein in dem Wort des Christus. Das wird's tragen. Das gibt uns Tiefe. In seiner Gnade, was er für uns geworden ist, was wir in ihm sind. So die Lehre der Apostel, und ich glaube, wir alle wissen, wenn die Stürme des Lebens kommen, dann hast du hoffentlich feste Überzeugungen. Paulus sagt mal, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, es beheimatet in uns. So dass, wenn die Stürme des Lebens kommen, dann prägt dich das Wort, dann hast du feste Überzeugungen, du hast eine Orientierung in den Stürmen dieser Zeit. Weil du gepflegt hast, das Wort des Christus, das ist auch interessant. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Nicht mal das Wort des Michael Winkler. Das trägt nichts, sondern das Wort des Christus. Und hoffentlich predigt der Michael Winkler das Wort des Christus. Wenn er es nicht tut, müsst ihr nicht zuhören. Ja. Weil es hält nicht, es trägt nicht. Und ihr spürt und merkt, ob das Wort uns nährt, ob das Wort uns Tiefe gibt und Sicherheit gibt und innere Qualität gibt, lass das Wort reichlich, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. So auch fürs Gemeindeleben ist es wichtig, dass wir immer wieder das Wort miteinander hören. Nicht nur in der Predigt, sondern das Wort miteinander teilen und austeilen und das Bewegen des Wortes des Christus, dass wir uns korrigieren am Wort des Christus. Ja, bis wir spüren und merken, es gibt unserem Leben Sicherheit und Halt und Tiefe und feste Überzeugung. Drittens, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Da steht im Griechischen das Wort Koinonia. Also da geht es jetzt nicht so sehr um die Gemeinschaft, wo man ein paar Kekse essen und einen Tee trinken oder so. Ja, das ist schön. Aber hier steht das Wort Koinonia und Koinonia heißt die teilende Gemeinschaft, die partnerschaftliche Gemeinschaft. Koinonia waren im Grunde die Frage der verlässlichen Beziehungen. Ein Geschäftsführer, den ich begleite und beraten habe, der ging vor einiger Zeit durch eine schwierige Zeit, hat einige Anfechtungen erlebt und die Presse plötzlich gegen sich gehabt und vieles mehr und war dann ziemlich erschüttert in dem Ganzen. Und als er durch das Ganze durch war, dann habe ich ihn gefragt, wie viel von all den Leuten, die vorher dich bejubelt haben, wie viele sind mit dir durchgegangen? Drei. Wenn es drauf ankommt, wer sind die Leute, auf die du dich verlassen kannst? Bist du ein verlässlicher Partner? Kann man sich auf dich verlassen? Dein Ja ist ein Ja und dein Nein ist ein Nein. Denn in den Stürmen dieser Zeit, was letztendlich trägt, sind verlässliche Partnerschaften. Beziehungen, die wir haben, wo man sich aufeinander verlassen kann. Wo man nicht geht nach Sympathie und Antipathie und jetzt, wenn du dich so verhältst, nee, dann kannst du mit mir nicht mehr rechnen, sondern wo wir aufeinander uns verlassen können, verlässliche Beziehung. Sie blieben aber in dieser Koinonia, in diesen teilenden Gemeinschaften. Das ging ja in dem Fall, das ist jetzt keine Situation, die wir immer so in der Gemeinde Jesu haben werden, aber in dem Fall ging es so weit, dass sie bereit waren, ihr Hab und Gut zu verkaufen, um es denen zu geben, die nichts hatten. Das ist verlässliche Partnerschaft. Die kann schmerzlich sein, oder? Aber trägt. Wenn es drauf ankommt, wie eine Ehebeziehung, wie eine gute Ehebeziehung, das ist verlässlich. Ich weiß, ich kann mich drauf verlassen. Egal was passiert, wir werden zueinander stehen. Es gibt so viel Grund und so viel Sicherheit in unserem Leben an so vielen Stellen, als wenn wir immer noch in Frage stellen müssen, habe ich mich richtig verhalten, habe ich alles richtig gemacht, dass der Partner noch bei mir bleibt? Oder wenn ich alt werde, wird er dann immer noch bei mir bleiben? Wenn ich nicht mehr ganz so schön bin, ein paar Runzeln im Gesicht habe, wird er dann noch bei mir bleiben? Und wenn ich sage, wir haben hier einen Bund, wir haben eine verlässliche Beziehung, wir haben eine verlässliche Partnerschaft, wir stehen zueinander, dann gibt es unserem Leben Halt und Tiefe. Und auch Gemeinde, wenn Gott uns versammelt, dann geht es natürlich nicht darum, dass wir immer alles füreinander tun, aber dass wir verlässlich füreinander da sind. Wenn es darauf ankommt, dass wir zueinander stehen und sagt, du kannst dich darauf verlassen, ich stehe für dich ein, ich stehe mit dir, wir gehen da zusammen durch. Das ist nicht nur dein Sturm, das ist unser Sturm. Und wir gehen da miteinander durch. Und da können wir uns schon ein bisschen erahnen, warum die Gemeinde Fahrt aufgenommen hat, obwohl die Stürme so enorm gewirkt haben. Und viertens, sie blieben aber beständig im Gebet. Eigentlich heißt es hier in den Gebeten. Jetzt will ich es auch mal ein bisschen so formulieren, ich weiß es bei euch anders, aber ich bemerke so ein bisschen in meinem Reisen, dass die Gebete der Gläubigen sich sehr stark reduzieren auf Anbetung in der Musik. Also wir, wie wir es heute Morgen auch wunderbar gemacht haben, ja, mit Band und mit Musik, und wir beten an. Und es ist toll und es ist herrlich und es ist gut. Aber das ist nur eine Form des Betens. Ja. So, und wenn du dann da mitten im Alltag stehst und du hast keine Lobpreisband, die dich erhebt, die dich unterstützt, dass du leicht anbetest und du spürst die Gegenwart Gottes, die dich erneuert und wieder ermutigt, was ist denn dann? So, sie blieben beständig in den Gebeten, ist Lernen, auf Gott zu hören. Es ist zu lernen, in Fürbitte und Danksagung zu gehen. Es ist wichtig, in der Anbetung zu stehen, auch wenn ich es mal ohne Instrumente mache. Ja, kann ich anbeten ohne eine Gitarre? Jeder Christ ein Gitarrist. Aber wenn ich jetzt mal keine Gitarre habe, ist dann immer noch, kommt aus meinem Herzen das Gebet oder das Herzensgebet. Manchmal muss ich gar nicht viel sagen, aber ich halte mein Herz dem Herrn entgegen und sage, Herr, du weißt. Und wir machen manchmal viele Worte, wie die Heiden. Versuchen den Herrn zu überzeugen, was er zu tun hat. Aber er kennt unsere Anliegen schon von ferne. Bevor wir anfangen zu beten, weiß er schon, was wir brauchen. Ja? So, wir beten eigentlich um unseren Willen. Und es ist manchmal, dass unser Herz wieder stille wird in den Stürmen der Zeit, ist es manchmal gut, einfach nur das Herz hinzuhalten zu dem, der schon weiß, was unsere Bedürfnisse sind und was wir brauchen. Und da musst du oft gar nicht viele Worte machen. Oder dann das Sprachengebet. Was für eine wunderbare Gabe Gottes, dass wir in neuen Sprachen beten dürfen. Wenn das Gehirn nicht mehr alles denken muss. Was sage ich jetzt, Herr? Wie formuliere ich es, Herr? Verstehst du meine Sprache überhaupt? Und ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Und dann im Sprachengebet betet mein Herz, betet der Geist in mir. Und wir wissen oft nicht, wie und was wir beten sollen, aber unser Geist, unser Herz seufzt in einer neuen Sprache und wir bringen es zum Ausdruck, was eigentlich unser Herz sagen will. ohne dass unser Gehirn versuchen muss, das irgendwie zu formulieren. In den Gebeten. Sie blieben aber beständig in den Gebeten. Erinnert euch dran, Paulus, als er, wir waren jetzt ja kürzlich auf Malta zum Urlaub. Da habe ich ein bisschen Bräune abgekriegt. Meine Frau und ich, also vor einer Woche waren wir auf Malta. Und das ist ja die Insel, wo Paulus gekentert ist. Ja, wenn er da in der Schrift mal nachlässt. So, der war auf dem Weg nach Rom und die kamen auch in heftigsten Stürmen, so dass sogar die Seeleute völlig überfordert waren. Ja, und sie wussten eigentlich nichts mehr zu tun. Und Paulus, deshalb erwähne ich das hier, und Paulus war auf dem, im Boot des Inneren und hat gebetet. Sie blieben aber in den Gebeten. Und er hat gebetet. Während die da oben sich irre Sorgen gemacht haben, ging er ins Gebet. Und dann kam er nach oben und sagt, der Engel des Herrn stand bei mir. Wir werden nicht umkommen. Keiner von uns wird ums Leben kommen. Wir werden vieles verlieren, aber keiner wird sein Leben verlieren. Und er beruhigte die ganze Mannschaft. Der Sturm war immer noch derselbe. Aber ein Mann, der aus dem Gebet heraus eine innere Stabilität hatte und dann von dort her Einfluss genommen hat und in diese stürmische Situation Ruhe und Frieden gebracht hat. Sie blieben aber in den Gebeten. Und ich glaube, es ist auch als Gemeinde wichtig, dass wir trainieren, in diesen unterschiedlichen Arten und Weisen zu beten. Ja? Wir machen die Gebete nicht, weil es als Christenpflicht ist, sondern wir machen das, weil es unser Kraftzentrum ist. Weil wir lernen, anzudocken an diese ewige, unerschöpfliche Kraft Gottes. Dass wir andocken an den, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Möglichkeiten hat. Und dass wir hören und verstehen und erkennen und spüren, was er denkt in den Stürmen. Und dann kriegst du Orientierung und Tiefe in deinem Leben. Und die Stürme, wie gesagt, werden dich nicht zum Kentern bringen, sondern im Gegenteil, du wirst sogar die Umstände zum Guten nutzen können. Sie blieben aber beständig. So, wenn wir heute über Gemeindeleben nachdenken, aber auch über unser ganz persönliches Leben, dann habe ich festgestellt, jetzt durch die Auseinandersetzung mit diesem Text, und habe das ein bisschen auch auf mich wirken lassen, wenn wir tatsächlich nur mal in diesen vier Dingen bleiben würden. Das ist nicht viel. Nicht kompliziert. Aber wir würden da drin bleiben. Wir machen das zu unserer Lebensart. Ich bin überzeugt davon, egal was dann passiert in unserem Leben, wir werden nicht kentern. Wir werden nicht kentern. Egal was passiert in der Gemeinde, wir werden nicht kentern. Egal was passiert in unserer Stadt, wir werden nicht kentern. Und wenn ich jetzt Gemeindeberatung mache, ich reife ja auch und habe viele Methoden und Strategien und so weiter im Laufe der Jahre durchlebt. Und manches ist gut und manches war nicht gut. Aber ich komme wieder darauf zurück, was ist eigentlich das Zentrum, was ist der Kern? Wenn wir viele Sachen vielleicht nicht machen können, aber auf was wollen wir auf keinen Fall verzichten? Und ich merke, das sind diese vier Dinge. Mehr ist es wirklich nicht. Identität in Christus zu pflegen, zu pflegen, zu pflegen. Vergiss nie, wer du bist. Ja, und das kann man nicht oft genug lehren und predigen und sich bewusst machen und feiern. Wir wissen, wer wir sind. Die Lehre der Apostel, gegründet zu sein im Wort des Christus, und ich wiederhole mich hier gern, gegründet zu sein im Wort des Christus. Und es hat ja seine Vielschichtigkeit, aber es braucht nicht alle möglichen Sonderlehren, die wir gerade wieder von irgendwoher kommen, wie es wieder mal geht, dass Erweckung kommt. Versteht ihr? Das ist manchmal so eine Belastung auf dem Volk Gottes. Ich leide inzwischen darunter. Dann kommt immer wieder eine neue Welle von, was wir jetzt tun müssen. Wenn wir das tun, dann kommt dort großer Durchbruch. Und ich bin jetzt alt genug, um all solche Dinge mit der Zeit erlebt zu haben und die Durchbrüche kamen so nicht. Und dann kommt das schlechte Gewissen noch dazu. Aber Gott ist am Wirken, wir brauchen nicht den einen großen Durchbruch, sondern das Reich Gottes kommt wie ein Sauerteig, der alles durchdringt. Ja, ist eine Frage der Zeit. Und du bist Teil von diesem Sauerteig-Prinzip. So, nicht, dass wir immer Dinge auf uns nehmen, wo wir meinen, wenn wir das und das und das tun, dann würde Gott ganz Besonderes tun. Er hat das Besondere schon getan in Jesus Christus. Ein für alle Mal. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts hinzuzufügen zu dem vollkommenen Werk Jesu Christi. Es ist nur zu entdecken. Es gilt es zu entfalten. Es gilt, dass wir unser Herz sich daran festmacht, an dem, was Christus schon getan hat. Und deshalb, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir als Familie miteinander unseren Glauben leben, wenn wir persönlich mit Jesus unterwegs sind, dann ist es wichtig, dass wir in diesen Dingen grundsätzlich bleiben und verharren. Und all die anderen Sachen kann man tun, muss man nicht tun. Ja? Und dann merkt ihr, dann wird auch vielleicht das Christenleben gar nicht mehr so anstrengend. Aber es gibt mir Tiefe. Und es gibt mir Sicherheit im Leben. So lasst mich schließen mit diesen zwei Geschichten. Da haben wir wieder Sturm. Ihr erinnert euch daran, es gibt zwei Geschichten im Matthäus-Evangelium, die relativ ähnlich sind. Und zwar immer erleben wir, wie Jesus seine Jünger ins Boot drängt. Die haben Zeichen und Wunder erlebt. Die haben großartige Dinge erlebt und er drängt sie ins Boot und sagt, fahrt hinüber auf die andere Seite am See Genezareth. Und in der ersten Geschichte ist es so, dass Jesus mit im Boot war. Und dann kam dieser Sturm auf und jetzt sind wir wieder beim Sturm. Und der Sturm wurde so mächtig und so übermächtig, dass diese erfahrenen Fischerleute das Boot nicht mehr in den Griff bekommen konnten. So lass mich hier auch mal sagen, wir sind in einer Zeit, wo Fachkompetenz allein nicht ausreichen wird. Und Fachkompetenz ist wichtig, dass du dein Fach kennst, dass du deine Fachkompetenzen ausbaust. Aber du solltest dich auf den Herrn verlassen und nicht auf deine Fachkompetenz. Ja? Denn manchmal werden wir in Situationen kommen, und da könnte ich euch jetzt viele Geschichten erzählen, auch aus der Wirtschaft, wo viele sagen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ja? Das hatten wir so noch nie. In der Wirtschaft, in der Finanzpolitik, auch in der Politik insgesamt, haben wir immer mehr Situationen und Szenarien, wo bei aller Fachkompetenz, die wir haben, die Leute eigentlich sagen, wir wissen nicht, wie es geht. Und sie sind so wie in diesem Sturm, diese Fischersleute, die sagen, wir wissen eigentlich, wie man ein Boot steuert. Aber dieser Sturm, der ist so außergewöhnlich, der ist so anders. Hilfe, wir gehen unter. Und Jesus ist im Boot und schläft. Und sie wecken ihn. Sagen, Meister, kümmert's dich denn nicht, dass wir verrecken? So ähnlich haben sie es gesagt. Kümmert's dich denn nicht? Und das ist so, in einer gewissen Phase unseres Glaubenslebens ist das so die Haltung, die wir Gott gegenüber haben. Herr, siehst du denn nicht, wie es mir geht? Tust du denn gar nichts? Was ist denn los, Herr? Du bist doch mein Gott, der meine Probleme löst. Und ich habe jetzt ein Problem, siehst du es nicht? Jetzt schläfst du, wo bist du überhaupt? Und es ist in einer gewissen Reifungsphase unseres Glaubens, lernen wir, dass Jesus zwar da ist, aber er möchte, dass wir selbst zu Aktiven werden, dass wir selbst gegründet sind im Glauben. Also er nimmt uns durch gewisse Prüfungen und es geht gar nicht darum, dass Gott für uns etwas tut, sondern er sagt, oh ihr Kleingläubigen, habt ihr denn kein Vertrauen? Habt ihr denn kein Vertrauen? Ich habe zu euch gesagt, fahrt hinüber ans andere Ufer, dann werden wir dort auch ankommen. Was sorgt ihr euch so? Der Sturm, ihr könnt ihn nicht beherrschen, aber warum vertraut ihr nicht? Und er stillt natürlich in dem Fall, und so ist Jesus dann auch, in dieser Phase unserer Glaubensentwicklung stillt er auch den Sturm. Okay, der Sturm ist vorüber, jetzt ist wieder alles gut und wir kommen ans andere Ufer und haben wieder was zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber die Lektion noch nicht gelernt. Die Lektion noch nicht gelernt. Also kommen wir jetzt ein paar Kapitel später, im Kapitel 14, kommen wir zu einer ähnlichen Situation. Wieder drängt Jesus die Jünger ins Boot und sagt, fahrt hinüber. Diesmal sagt er, und ich werde auf der anderen Seite auf euch warten. Da hätte es bei ihnen schon klingeln müssen. Sag, wie macht er denn das? Ja. Aber die waren ganz euphorisiert. 5000 Leute wurden gespeist und so. Ja, die waren noch ganz im Glück. Also Jesus schickt sie wieder auf den See Genezareth. Und natürlich, das können sie. Sie sind Fischersleute, sie fahren hinüber. Machen wir mal kurz. Und wieder die gleiche Situation. Der Sturm kommt auf in einer heftigen Art und Weise, wie sie es wieder nicht beherrschen konnten. Und sie hatten wieder diese Furcht. Jesus war diesmal nicht mit im Boot. Und jetzt kommt eine nächste Stufe der Glaubensreifung. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, diese Gestalt. Er ist da, aber er muss das Meer gar nicht beherrschen, sondern er möchte, dass wir das Meer beherrschen. So, er ist auf dem Wasser und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann heiße mich zu dir kommen. Ihr wisst, Petrus hat immer etwas schneller geredet als nachgedacht. Ja. Sonst hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt. Ja. Und natürlich, wie ihr wisst, dann steigt er aus dem Boot und kann auf dem Sturm gehen, auf diesem Wasser und Sturm, im Sturm gehen. Der Sturm kommt nicht zur Ruhe. Der Sturm bleibt. Aber Petrus lernt, auf den Umständen im Vertrauen zu gehen. Jetzt kümmern ihn die Umstände gar nicht mehr so sehr, sondern den Blick auf Jesus. Und solange er den Blick auf Jesus hält, war sein Glauben stark. Und er konnte durch dieses aufgewühlte Meer, durch dieses aufgewühlte Leben hindurchgehen und hat es unter den Füßen gehabt. In dem Moment, als er auf die Umstände schaute und sein Verstand fing an, wieder zu sagen, das geht ja gar nicht, was ich jetzt hier mache, dann sank er. Und auch hier wieder, Halleluja, der Herr nahm ihn und stellte ihn wieder auf seine Füße. Er lässt uns nicht sinken. Du musst keine Sorge haben, dass du fällst, dass du umkommst. Aber wo Jesus mit uns hin möchte, ist, dass wir diese Tiefe in unserem Leben erlangen, dass wir uns gar keine großen Gedanken mehr darüber machen, egal was in unserem Leben passiert, egal welcher Sturm kommt, ob wir durch ruhige Zeiten gehen oder stürmische Zeiten gehen, sondern dass unser Blick auf Jesus gerichtet bleibt. Dass unser Blick in dieser Wahrheit gegründet ist, den wir vorangeguckt haben, dass wir den Kiel in unserem Leben gesetzt haben und dass wir so, egal welche Stürme kommen, wir wissen, wir werden ans andere Ufer kommen. Denn aller Wind und alle Wellen und alles, was passiert, ist schon unter der Hand Gottes. Und wenn er sagt, fahrt hinüber, dann werden wir dort auch ankommen. Und so wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht manchmal durch solche kleine Trainingseinheiten geht und so ein Sturm mal aufkommt im Leben und du fängst an zu zittern und dich zu fürchten und der Herr lehrt dich, dann mit den Umständen klarzukommen, auch selbst die Selbsteinschätzung zu haben, wie viel Glaubenstiefe habe ich eigentlich erlangt? Wie sehr bin ich noch von den Umständen beeinflusst? Und inwiefern bin ich vielleicht auch noch in dieser Phase, wo ich meine, Gott muss alle meine Probleme lösen. Das Meer muss immer still sein. Das Leben muss immer ruhig sein. Das wird es nicht. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen darüber, ob das Leben ruhig verläuft oder stürmisch ist. Wenn wir diese Tiefe in unserem Leben haben, dann werden wir auf die andere Seite kommen. Dann werden wir durchkommen. Dann werden wir nicht kentern. Dann werden wir nicht scheitern. Sondern dann werden wir durch dieses Leben segeln. So, als ich dieses ganze Wort so ausgearbeitet habe und dann wieder geguckt habe, was eigentlich so, wenn du einfach mal so die Nachrichten liest und was da so alles auf uns einströmt, da ist ja jeden Tag, gibt es so viele Impulse, wo du Angst kriegen könntest, oder? Und dann dachte ich, danke Herr, ich muss mich davon nicht beeindrucken lassen. Sondern ich will meine Konzentration darauf setzen. Ich muss auch nicht für alles Antwort haben. Ich muss auch nicht alles wegbeten. Ja, und bin nur noch mit beschäftigt, dass Gott mich irgendwie bewahrt vor all den Problemen, die da draußen sind. Sondern ich will meine Konzentration darauf setzen, diese Tiefe zu kriegen in meinem Leben. Das Mahl zu feiern mit all dem. Im Wort stark zu sein. Gute, verlässliche Beziehungen zu pflegen. Und selbst ein verlässlicher Partner zu sein dort, wo ich zugesagt habe, dass ich verlässlich bin. Und zu lernen und zu pflegen, Gebet als Lebenselixier, als das Kraftzentrum in meinem Leben permanent zu haben. Und dann weiß ich, egal was da passiert, egal was kommt, wir werden durchkommen. Wir werden sogar, es wird uns dienlich sein müssen. Es wird uns helfen, schneller ans andere Ufer zu kommen. Amen? Amen. So lade ich euch ein, so auch Gemeinde zu leben und euch darauf zu konzentrieren. Lasst uns noch beten miteinander. Herr Jesus, ich bin so froh, dass du uns immer wieder in deinem Wort auf das Wesentliche hinführst. In diesen Verwirrungen unserer Zeit, wo so viel auf uns einströmt und so viel uns nach links und rechts versucht abzulenken, bringst du uns wieder ins Zentrum. Und wir werden auch heute Morgen, was wir schon getan haben, auch hier wieder uns fokussieren, unseren Blick auf dich richten. Die Wahrheit in dir, das Evangelium in dir, das Leben in dir, das ist, was Anfang und Vollendung von allen Dingen ist. Und ich segne die Gemeinde hier in Kempen, dass sie in dieser Tiefe das Gemeindeleben weiterentwickelt und entfaltet. Und dass all die Menschen, die dazukommen, die du hinzufügst, dass sie auch diese Lebenstiefe bekommen. Und dass sie so nicht fürchten müssen, was an Stürmen und Herausforderungen und vielleicht sogar Überforderungen im Leben passieren. Herr, bewahre uns davor, die Dinge so kompliziert zu machen. Bewahre uns in der Schlichtheit des Glaubens. Du hast ein Kind vor unsere Augen gestellt und sagt, so ist das Reich Gottes. Und dass du uns immer wieder daran erinnert, dass wir in der Schlichtheit und Einfachheit des Glaubens unterwegs sind. Und so erinnere du uns, Heiliger Geist, wieder an die wesentlichen Dinge. Und ich möchte auch noch beten, Herr, es sind einige, was ich gespürt habe beim Predigen, auch einige unter uns, die sich mit dem Beten auch im Alltag schwer tun. Aber auch hier öffne du die Augen und mach das Herz weit, auch für die Unkompliziertheit des Betens. Überall dort, wo das Gebet kompliziert geworden ist und uns ja, wie so unbewältigbar erscheint, Herr, wenn wir dein Wort sehen, das Gebet, das du den Jüngern gelehrt hast, so einfach, so schlicht und so gehaltvoll. Du sagst, wenn wir ins stille Kämmerlein gehen, dann reden wir mit unserem Gott, wie ein Freund mit einem Freund redet. Und ich möchte euch hier segnen und auch das nochmal ganz bewusst in euer Leben hineinsprechen. Macht auch eure Gebete unkompliziert. Gott freut sich auf die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von euch. Und wenn es nur ein Herzensschrei ist, er hat ihn schon gehört, bevor ihr ihn ausstoßt. Er weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn darum bittet. Aber Herr, wir halten unser Herz dir entgegen. Wir möchten andocken mit unserem Herz an deinem Herzen. Wir möchten spüren, was du uns gibst und wer du bist, mitten im Alltag. Ich danke dir, Jesus, und segne die Gemeinde in deinem Namen. Amen. Amen.